wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Steuertalk. Ich darf heute ebenfalls begrüßen Torben Gravenhorst. Herr Gravenhorst ist bei uns im Haus im Bereich Nachfolge, Unternehmensbesteuerung, Steuerstreit aktiv und hat sich in den letzten Jahren ganz intensiv auch mit Nießbrauchsfragen, sowohl literarisch als auch in der Fallbearbeitung, beschäftigt. Ja, wir freuen uns heute, einige praxisrelevante Fragen mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Ja, so viel schon zur Vorrede. Ich denke, wir legen sofort los mit aktuellem zum Nießbrauch. Und ja, ich gebe das Wort an dich, Herr Blickertor.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Nießbrauchsgestaltung, das ist ein Klassiker, insbesondere der Nachfolgeplanung. Wir wollen uns heute widmen, welche Voraussetzungen uns die Rechtsprechung und die Finanzverwaltung für Nießbrauchsübertragung stellt und welche Fallstricke dabei zu berücksichtigen sind. In der ersten Frage widmen wir uns dem Aspekt, wann wird ein Nießbrauchsrecht steuerrechtlich anerkannt? Hier haben wir den Grundsatz, wenn ich ein Nießbrauchsrecht zivilrechtlich wirksam vereinbart habe, wird es mir auch steuerrechtlich anerkannt. Besondere Voraussetzungen macht die Rechtsprechung wie in anderen Fällen auch, insbesondere dann, wenn ich ein Nießbrauchsverhältnis zwischen nahen Angehörigen vereinbare. Das kann zwischen Eltern und Kindern sein, Großeltern oder weiteren Verwandten. Der BfH stellt dabei darauf ab, dass ich grundsätzlich keinen Interessengegensatz zwischen diesen Beteiligten habe und deswegen verschärft darauf gucken muss, ist das wirklich gewollt? Ist die Vereinbarung ernsthaft und klar? Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Beteiligten einen Vertrag schließen, dort die Modalitäten regeln und dass man deswegen darauf schließen kann, das wollen die auch wirklich. Der weitere Punkt ist, ist diese Regelung zwischen fremden Dritten üblich? Das heißt, man denkt sich einen fremden Dritten, würde der mit dem Elternteil einen ähnlichen Vertrag schließen? Der letzte Punkt ist die Frage, wird das Nießbrauchsrecht auch tatsächlich ausgeübt? Wenn ich jetzt beispielsweise einen Nießbraucher eine Immobilie bestelle, müsste ich als Nießbraucher die Verwaltung aufnehmen, ich müsste mit den Mietern sprechen und ich muss die Rechten und Pflichten aus dem Mietvertrag aufnehmen.
Das ist eigentlich in den Fällen, die wir in unserer Streitberatung betreuen und in den Steuerberaterhaftungsfällen, bei denen wir hinzugezogen werden, häufig der problematischste Punkt. Die Berater kriegen es ganz wunderbar hin, vernünftige Verträge zu machen. Die sind dann auch fremdüblich. Der Mandant lässt sich da vernünftig beraten. Und dann scheitert es in der Praxis häufig an der Umsetzung. Die Mandanten nehmen das nicht so ernst. Ja, das Geschwätz von meinem Berater, was interessiert mich das heute noch? Und dann werden eben Dinge nicht umgesetzt. Das ist der Hauptangriffspunkt in Betriebsprüfungen. Nicht nur bei den Nießbrauchsfällen, genauso bei Darlehensverhältnissen, Mietverhältnissen etc., sodass man da eigentlich nicht sensibel genug sein kann, seine Mandanten wirklich eindringlich darauf hinzuweisen, dass die Dinge einzuhalten sind. Wenn ich das Nießbrauchsrecht habe, dann muss ich auch mich entsprechend verhalten. Dann sollte ich derjenige sein, der die Immobilie vermietet, der im Mietvertrag als Vermieter drinsteht etc.
Um da einzuhaken, wenn wir jetzt diese Fremdüblichkeit haben, habe ich als Maßstab das objektive Ganze. Das heißt, ich muss auf alle Aspekte des Gesamtfalls gucken. Wenn ich jetzt gewisse Defizite in der Fremdüblichkeit habe oder anderen Aspekten, da lohnt es sich zu streiten. Gleichwohl in der Gestaltungsberatung sollte man darauf achten, dass wenn man die Verträge aufsetzt, sie auch wirklich durchführbar sind und im Endeffekt auch tatsächlich so durchgeführt werden, um eine steuerliche Anerkennung des Nießbrauchsrechts sicherzustellen. Eine Grenze haben wir im Steuerrecht immer dann, wenn es um Gestaltungsmissbrauch geht. Gestaltungsmissbrauch heißt, ich mache eine steuerliche Regelung nur, um Vorteile zu erlangen, die das Steuerrecht so nicht vorsieht oder eine steuerrechtliche Regelung zu umgehen. Die Frage beim Gestaltungsnießbrauch stellt sich auch im Nießbrauchsrecht. Es gab in der Vergangenheit insbesondere Bestrebungen von Eltern, ihren Kindern Unterhaltsleistungen zuzuwenden. Man weiß, § 12 Nummer 2 Einkommensteuergesetz, Unterhaltsleistungen kann ich grundsätzlich nicht berücksichtigen, nicht mindernd berücksichtigen. Dazu hat der BfH bereits in den 90er Jahren folgenden Fall entschieden. Der Vater hat das Eigentum an einer Immobilie und überträgt an dieser Immobilie einen befristeten Zuwendungsnießbrauch an sein Kind. Diese Immobilie vermietet er zurück und hat dadurch Mietausgaben, die er jetzt erstmalig geltend machen kann. Ist das möglich? Der BfH sagt nein. In dieser Konstellation ist es so, dass ein normaler Dritter eine solche Gestaltung nicht wählen würde. Ein normaler Dritter würde nicht dahin gehen und eine Immobilie, die in seinem Eigentum steht, an einen Dritten oder an sein Kind vermieten, um es dann wieder zurückzumieten. Das ist wirtschaftlich, so der BFH, unsinnig und führt nur dazu, dass ich ein Abzugsverbot, hier das Abzugsverbot für Unterhalt, umgehe. Deswegen hat der BFH angenommen, diese Gestaltung funktioniert nicht. Die Einkünfte sind weiterhin dem V zuzurechnen und ich habe keinen Abzug der Mietausgaben beim V. Damit war in der Vergangenheit klar, Abzüge für minderjährige, Abzüge für Unterhaltszahlungen sind schwierig zu bewerkstelligen. Was gilt, wenn in anderen Konstellationen eine Nießbrauchsbestellung möglich ist, hat der BFH in einem jüngst entschiedenen Fall aufgezeigt. Anders als in der Entscheidung aus den 90er Jahren war es hier so, dass die Immobilie bereits vermietet war, als die Bestellung des Nießbrauchsrechts an den Minderjährigen erfolgte. Wir haben die EE, also die Eltern, die vermieten eine Immobilie an die EGmbH, an denen die Eltern jeweils zu 50% beteiligt sind. An dieser Immobilie räumen sie ihrem minderjährigen Kind, wie im Ausgangsfall, einen zeitlich befristeten Nießbrauch ein. Die Frage, die sich jetzt uns stellen kann, ist das auch Gestaltungsmissbrauch oder haben wir hier die Möglichkeit, eine Unterhaltszahlung an die Kinder sicherzustellen? Der BFH hat gesagt, dass was wir jetzt haben, ist nicht gestaltungsmissbräuchlich. Wenn wir eine Einkunftsquelle haben, die bereits besteht und diese einem Dritten zuwenden wollen, ist die Einräumung eines Nießbrauchsrechts der einzig mögliche Weg, um dort eine Übertragung sicherzustellen. Dabei musste der BFH nicht entscheiden, ob es schädlich ist, wenn die Eltern auch an der GmbH beteiligt sind. Wichtig war für den BFH alleine, dass ich bereits ein bestehendes Mietverhältnis habe, was ich einem Dritten zuwende. Weil in dieser Konstellation gab es keinen steuerlichen Vorteil, der nicht bereits bestand durch den Zuwendungsnießbrauch. Vor und nach der Einräumung des Nießbrauchsrechts konnte die GmbH Mieteinnahmen geltend machen oder vielmehr Mietausgaben abziehen und diese dann steuerlich geltend machen.
Das ist eigentlich ganz schön, was der BFH hier nochmal rausgestellt hat. Der Fall, der als missbräuchlich angesehen wurde, also der Fall, wo man gesagt hat, ich habe eine Immobilie, die möchte ich eigentlich auch selbst nutzen, man dann aber hingegangen ist, erstmal das Nießbrauchsrecht bestellt hat an die Kinder, um dann wieder zurückzumieten. Da sagt der BFH, dafür sehe ich jetzt überhaupt gar keinen wirtschaftlichen Grund. In dieser Entscheidung war es anders. Er sagt, ich sehe nicht, dass man jetzt hier künstlich steuerliche Vorteile gezogen hat. Die GmbH konnte sowieso die Betriebsausgaben abziehen. Man hat hier nicht künstlichen Betriebsausgabenabzug hergestellt. Das war in diesem ersten Fall aus den 90er Jahren anders. Und dass ich jetzt hier de facto dem Kind eine Einkunftsquelle verschaffe, die dazu führt, dass ich ihm keinen nicht steuerbaren Unterhalt mehr leisten muss, das per se hält der BFH nicht für missbräuchlich. Das ist okay. Ich kann sagen, ich verschaffe meinem Kind eine Einkunftsquelle. Dann ist letztlich die Übertragung der Einkunftsquelle Teil meiner Unterhaltsleistung. Das ist das, was ich unterhaltsmäßig leiste an mein Kind. So, und wenn ich das alles ernstlich auch so betreibe, das Kind dann also wirklich auch als Vermieter auftritt, und so war es in dem Fall, glaube ich, ne? Das Kind hat den Mietvertrag mit der GmbH übernommen.
Dann, so auf jeden Fall die Rechtsprechung des BFH, können wir darauf bauen, dass wir dort so gestalten können. Ein weiterer Aspekt ist, wenn ich jetzt die Einkünfte auf die Kinder verlage, habe ich ja auch ertragssteuerlich positive Aspekte. Wenn ich ein Kind habe, das grundsätzlich wenig Einkünfte hat, wird die Progression geringer, als wenn ich die Einkünfte bei den Eltern versteuere. Wenn ich bei den Einkünften bei den Kindern noch unterm Grundfreibetrag bin, könnte eine solche Gestaltung dazu führen, dass diese Erträge auch steuerfrei möglich sind. Wir haben eben im Ansatz darüber gesprochen, wann eine Zurechnung von Einkünften beim Minderjährigen oder bei Nießbrauchern möglich ist. Warum ist die Frage spannend? Wenn ich die Einkünfte weiterhin, um im Beispiel zu bleiben, beim Eigentümer der Immobilie habe und die dort zugerechnet werden, trotz des Nießbrauchsrechts, habe ich folgende Situation. Ich habe einen Nießbraucher, der aufgrund des Nießbrauchsrechts Einkünfte generiert, aber einen Eigentümer, der keine Einkünfte hat und gleichwohl diese Einkünfte versteuern muss. Um diese Schräglage zu vermeiden, gilt es bei der Vertragsgestaltung und auch bei der Durchführung des Nießbrauchsrechts darauf zu achten, was muss ich tun, damit dem Nießbraucher die Einkünfte auch wirklich zugerechnet werden. Einkommensteuerlich haben wir ja die Einkommenstatbestände. Da sagt die ständige Rechtsprechung, die Einkünfte werden dem zugerechnet, der den Einkünftetatbestand verwirklicht. Das ist grundsätzlich der, der am Markt auftritt und das Wirtschaftsgut jetzt im Bereich der Immobilie am Markt auch anbieten kann. Am Beispiel der Vermietung und Verpachtung muss ich nach außen als Vermieter auftreten und ich muss auch in die Rechte und Pflichten des Mietvertrags eintreten. Wenn ich nur ein Nießbrauchsrecht auf dem Papier bestelle.
Das ist im Übrigen nicht nur in den Nießbrauchsfällen ein Riesenthema, ist auch ganz normal bei der Vermietung ein Thema. Ne? So, ne? Ich muss selber die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag tragen. Das heißt, ich muss eigentlich im Mietvertrag drinstehen. Und wenn ich das nicht mache, dann erziele ich keine Einkünfte aus V&V und dann können die Schuldzinsen, die ich trage oder die AFA, die mir zuzurechnen wäre, steuerlich nicht geltend gemacht werden. Denn wo kein Einkünftetatbestand verwirklicht wird, da kann ich auch keine Währungskosten abziehen. Und das gleiche Problem haben wir eben auch beim Nießbrauch.
In der Vergangenheit war sehr umstritten, ob und unter welchen Voraussetzungen ich eine Zurechnung bei einem Nießbrauchsrecht an einem Gesellschaftsanteil haben kann. Ich habe folgendes Beispiel gebildet. Wir haben den M, der ist zu 100% an der M GmbH beteiligt und möchte die Beteiligung an der M GmbH unter Nießbrauchsvorbehalt auf sein Kind K übertragen. Die Frage, die wir uns stellen können, wird nach der Übertragung die Dividende den M oder dem K zugerechnet? Wenn wir ins Gesetz gucken, finden wir mit Verlaub keine wirklich eindeutige Regelung. Das Gesetz sagt uns im ersten Schritt, Einkünfte aus Kapitalvermögen, die aus der GmbH erzielt werden würde, erzielt der Anteilseigner. Dann definiert uns das Gesetz, wer ist eigentlich der Anteilseigner? Anteilseigner ist grundsätzlich der, dem die Anteile nach 39 AO, also insbesondere das wirtschaftliche Eigentum, im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsverschlusses zugerechnet werden. Steigert denn mit der Feststellung, wenn ich einen Nießbraucher habe oder einen Pfandgläubiger, dem die Einnahmen wirklich zugerechnet werden, gilt dieser als Anteilseigner. Insbesondere der letzte Satz ist verwirrend. Man kann sich die Frage stellen, ob durch diesen letzten Satz eigentlich immer, wenn ich einen Nießbrauch habe oder, was wir jetzt beiseite lassen, ein Pfandgläubiger, dieser als Anteilseigner gilt und damit diesem die Einkünfte zugerechnet werden. Das wird nach herrschender Meinung verneint. Der 20 Absatz 5 Satz 3 schafft keine eigenständige Einkunftszurechnung. Er setzt vielmehr eine abweichende Zurechnung an den Nießbraucher voraus und fingiert dann, nur dann, wenn dem Nießbraucher auch wirklich die Einkünfte zugerechnet werden, den Nießbraucher als Anteilseigner. Es wird in der Literatur unseres Erachtens zu Recht gesagt, dass diese Vorschrift eigentlich meist leer läuft und dann auch sinnentfremdet ist.
Die Gefahr ist eben, dass man das Gesetz liest und denkt, ach, da steht ja was von Nießbraucher und der erzielt dann die Einkünfte und dann aufhört zu prüfen. Dem ist aber nicht so. Der BfH, und das werden wir gleich noch näher sehen, stellt da doch recht strenge, wie ich finde, Anforderungen an unsere Praxis.
Die Frage, die auch das Gesetz aufwirft, wann kann ich die Einkünfte zurechnen? Ich habe im ersten Schritt, das ist ja der Absatz 5 Satz 1, dem Anteilseigner. Beim Nießbraucher kann ich grundsätzlich, so der BfH in ständiger Rechtsprechung, die Einkünfte nur dann zurechnen, wenn er die Dispositionsbefugnis über die Einkunftsquelle hat und somit, also als Folge, seine Rechtsposition über das bloße Empfangen von Einkünften hinausgeht. Der BfH macht da einen bunten Strauß an Voraussetzungen auf. Er sagt, man muss die Marktchancen nutzen können, man muss das Vermögen verwalten können und man muss die Modalitäten der Kapitalanlage verändern können. Dazu sagt der BfH, das bloße Empfangen von Einkünften aus einem Nießbrauch, das heißt, wenn ich ein Nießbrauchsrecht bestelle und das allein auf die Dividende beschränke, das reicht nicht aus. Ich brauche vielmehr Mitverwaltungsrechte aus dem Anteil und die müssen so ausgestaltet sein, dass ich auf die Geschicke der Gesellschaft Einfluss nehmen kann und damit grundsätzlich die Möglichkeit habe, die Marktchancen zu nutzen, die Verwaltung zu beeinflussen und vielmehr einem Gesellschafter auch angenähert bin. Ich habe grundsätzlich die Zurechnung zum Gesellschafter als Anteilseigner. Eine abweichende Zurechnung habe ich nur dann, wenn meine Stellung als Nießbraucher die des Gesellschafters im Wesentlichen entspricht. Die Frage, die wir uns stellen können, was brauche ich eigentlich dazu? Das hat der BfH in zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2022, beide vom 14.02., konkretisiert. Im entschiedenen Fall wurden Gesellschaftsanteile unter Nießbrauchsvorbehalt übertragen. Im Übertragungsvertrag war aber dargelegt, dass die Mitverwaltungsrechte, die in den Anteilen und den Stimmrechten enthalten sind, beim Anteilseigner verbleiben sollen. Das heißt, als Nießbraucher habe ich nur die Möglichkeit, die Dividende zu bekommen, wenn sie dann ausgeschüttet wird. Die Verwaltungsrechte bleiben aber beim Anteilseigner. Zu dieser Konstellation hat der BFH auch mit Rückgriff auf die eben genannten Ausführungen gesagt, das reicht nicht aus für eine Zurechnung. Ich habe zwar die Möglichkeit, Gewinne aus dem Anteil zu generieren, aber die wesentlichen Gestaltungsrechte, die verbleiben beim Anteilseigner. Ich habe keine Möglichkeit, als Nießbraucher auf die Geschicke der Gesellschaft Einfluss zu nehmen und bin damit auch nicht an die Stellung des Gesellschafters angenähert. Die Frage, die wir uns in der Praxis stellen können, das hat auch der BFH in den vorgenannten Entscheidungen so angedeutet. Er schreibt davon, dass sich die Gesellschaftsrechte durch eine Stimmrechtsvollmacht oder durch Übertragung der Stimmrechte sichern kann. Wie komme ich in einer solchen Situation dazu, dass mir auch als Nießbraucher die Rechte zugesichert werden? Man kann überlegen, eine Stimmrechtsvollmacht einzuräumen. Da sagt aber Literatur, kritisch. In Literatur wird argumentiert, dass ich die Stimmrechte grundsätzlich nicht vom Anteil trennen kann. Das heißt, dass immer noch die Stimmrechte vom Anteilseigner fortbestehen und diese nicht an den Nießbraucher abgegeben werden können. Dadurch hätte ich, wenn ich dieser strengen Lehre folge, keine Möglichkeit, dem Nießbraucher die Stimmrechte aus dem Anteil zuzuweisen. Möglichkeit einer Vollmacht wird auch kritisch gesehen, weil die Vollmacht nicht ausschließend wirkt, sondern der Anteilseigner immer noch, wenn ich der strengen Lehre folge, die Möglichkeit hat, neben dem Nießbraucher in der Gesellschaft der Versammlung seine Rechte auszuüben. Weiter als Alternativgestaltung wird vorgeschlagen, wir könnten beispielsweise ohne Nießbrauchsvorbehalt dem Begünstigten oder der eigentlich den Nießbrauch haben sollte, einen sehr kleinen zugeschnittenen Anteil zuwenden, aber diesen Anteil mit disquotalen Gewinnausschüttungsrechten ausstatten. Diese Möglichkeit, disquotale Gewinnausschüttungsrechte vorzunehmen oder Gewinnbezugsrechte vorzunehmen, ist in der Literatur anerkannt. Ich habe damit grundsätzlich die Möglichkeit, das gestalterische Ziel, nämlich eine Einkommensquelle aus dem Anteil, zu erreichen.
Die Frage, die sich eben stellt, ist, ne, wenn ich das mache, ich mache eine, statt eines Nießbrauchsrechts eine disquotale Gewinnverteilung, erreiche ich eigentlich mein erbschaftssteuerliches Gestaltungsziel? Ne? Habe ich dann wirklich das Ziel erreicht, möglichst hohe Werte schon zu übertragen auf die Kinder? Habe ich dann dieses Ziel doch nicht erreicht? Ich meine, dass man hier durchaus mit Nießbrauch arbeiten kann. Der BFH sagt uns das ja ausdrücklich, dass es geht. Wir haben eben nur die von Herrn Gravenhorst schon angesprochenen zivilrechtlichen Bedenken, weil eben der eine oder andere sagt, ja, ich kann das Stimmrecht nicht aufteilen etc. Ich meine, und das werden wir gleich in dem anderen Fall noch sehen, den du zur Personengesellschaft vorstellen wirst, ich meine aber, steuerlich muss es ausreichen, dass wir den Gesellschafter verpflichten, in unserem Sinne abzustimmen. Oder dass wir eben sagen, wir müssen uns einigen. Und wenn wir uns nicht einigen, wie abgestimmt werden soll, dann musst du, lieber Gesellschafter, dich in der Gesellschafterversammlung enthalten. Und das dann zusätzlich in der Praxis noch garnieren mit einer Stimmrechtsvollmacht, wo man eben sagt, der Nießbraucher darf auch selber als Bevollmächtigter in der Gesellschafterversammlung auftreten. Meines Erachtens ist Letzteres nicht zwingend, aber weil die Urteile es eben ansprechen, wäre es sicherlich nochmal ein Gimmick obendrauf. So meine ich, müsste es steuerlich gesehen werden. Der BFH, wenn man die Entscheidung liest, so richtig klar bringt er es leider nicht zum Ausdruck. Gibt eine weitere Frage. Ermöglicht dies steuerfreie Ausschüttung, wenn eine natürliche Person ihre GmbH-Anteile an eine Holding gegen einen geringen Barkaufpreis und Vorbehalt des Nießbrauchs veräußert?
Zuordnung der Ausschüttungsmöglichkeiten, Zuordnung der Verwaltungsrechte, können wir uns die Frage stellen, was schreibe ich eigentlich in den Vertrag, wenn ich ein Nießbrauchsrecht bestellen möchte? Im ersten Punkt ist die Frage zu klären, welchen Umfang soll eigentlich mein Nießbrauchsrecht haben? Ich kann, wenn wir jetzt am Beispiel des GmbH-Anteils bleiben, ein Nießbrauchsrecht komplett am GmbH-Anteil einräumen. Ich kann aber auch einen sogenannten Quotennießbrauch bestellen. Sagen wir, ich nehme 50% und weise 50% als Zuwendungsnießbrauch einer anderen Person zu. Was hat das für Vorteile? Wenn ich jetzt komplett übertrage, habe ich den Vermögensgegenstand schon bei der anderen Person, habe die Wertsteigerung bei der anderen Person erfasst und habe gleichzeitig für mich selbst eine Einkommensquelle, eine Altersversorgung, je nachdem, welches Gestaltungsziel ich damit verfolge. Wenn ich aber gleichwohl sage, ich brauche nicht alles, was mir das Nießbrauchsrecht gibt, besteht auch, wenn ich jetzt eine Nachfolgeplanung mache, bei dieser Regelung oder bei dieser Gestaltung ein Risiko, weil die Vermögenswerte, die ich immer noch in meinem Vermögen habe, im Todesfall in die Bemessungsgrundlage der Erbschaftssteuer eingehen und ich diese dann auch noch versteuern muss. Als Alternative könnte ich den Quotennießbrauch einräumen und sagen, ich behalte 50%, der andere Teil kann auch 50% behalten. Da der Vorteil, dass ich dem anderen neben dem Eigentum am Vermögensgegenstand auch gleichzeitig eine Einkommensquelle zugewiesen habe, aus der der andere, sei es Kinder, sei es Ehepartner oder dritte Person, grundsätzlich ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Als weiteren Punkt sollte ich vielmehr zwingend regeln, wie komme ich eigentlich an die Erträge aus dem nießbrauchsbelasteten Geschäftsanteil? Der Nießbrauch hat mir grundsätzlich nur ein Recht gegeben, auf den entnahmefähigen Gewinn zuzugreifen. Auf das Jahresergebnis, das meine Gesellschaft macht, kann ich aufgrund des Nießbrauchs nicht zugreifen. Was heißt das? Ich muss grundsätzlich, damit mein Nießbrauchsrecht nicht leer läuft, dem Nießbraucher durch eine schuldrechtliche Regelung oder, wenn man es sehr weit fasst, eine Anpassung des Gesellschaftsvertrags sicherstellen, dass ich entweder Schritt 1 auf die Willensbildung so Einfluss nehmen kann, dass ich mich durch eine Stimmrechtsvollmacht oder andere Regelung mit den Gesellschaften auseinandersetzen kann, wann und ob ausgeschüttet wird. Oder wenn man das möchte, könnte man auch eine Mindestausschüttung je nach Liquiditätslage vereinbaren, die dem Nießbraucher zugewendet wird. Der letzte Punkt ist die Frage, wie werden die Kompetenzen zwischen Nießbraucher und Gesellschafter verteilt? Da hatten wir ja bereits gesprochen, dass ich nur dem Nießbraucher die Einkünfte zurechnen kann, wenn dieser dem Gesellschafter gleichgestellt ist, also wesentliche Verwaltungsrechte hat. Da muss ich darauf achten, wie viel Verwaltungsrechte gebe ich dem Nießbraucher und wie viel Verwaltungsrechte möchte ich wirklich beim Gesellschafter behalten. Wir denken hier an Stimmrechte, an die Ladung zur Gesellschafterversammlung, an Widerspruch und Informationsrechte. Da habe ich grundsätzlich einen sehr weiten Spielraum in der Gestaltung.
Wobei dann da die Rechtsprechung, so verstehe ich sie jedenfalls, sagt, wenn ich will, dass dem Nießbraucher die Einkünfte auch zugerechnet werden, dann muss ich zumindest eine Gleichstellung letztlich erreichen mit dem Gesellschafter. Ne? Dann sollte ich sagen, dass auch das Stimmrecht immer nur dann ausgeübt werden kann, mit Ja oder Nein gestimmt werden kann, wenn sich beide einig sind.
Genau, das ist ein Fall, den wir gleich nochmal aufwerfen. Es gibt von den vorgenannten Voraussetzungen Besonderheiten beim sogenannten Quotennießbrauch. Wir haben es einmal beim Umfang des Nießbrauchsrechts angesprochen. Ich habe die Möglichkeit, dem Nießbraucher einen Quotennießbrauch, also nur einen Anteil am Gewinn zuzuwenden. Der BFH hatte hier folgenden Fall zu entscheiden. Der Vater ist an einer KG zu einem gewissen Prozentsatz, hier ein Sechstel, beteiligt und möchte gerne an seiner KG-Beteiligung seinem Sohn 50% als Quotennießbrauch einräumen. Im vorliegenden Fall waren die Nießbrauchsregelungen von besonderer Natur. Man hatte bezüglich der Stimm- und Mitwirkungsrechte erstmal geregelt, dass Gesellschafter, also der Sohn, wenn es übertragen wurde, und Nießbraucher, noch der Vater, Einigkeit über die Ausübung der Mitwirkungsrechte erzielen sollen. Und gleichwohl es übertragen wurde, die Mitwirkungsrechte durch den Gesellschafter wahrgenommen werden. Falls keine Einigung erzielt werden sollte, war vereinbart, dass man sich in laufenden Angelegenheiten enthielt. Grundlagengeschäfte, also solche, die die Verfasstheit der Gesellschaft als solche betreffen, sollten allein nicht durch den Gesellschafter ausgeübt werden.
Und ganz spannend war jetzt die Frage, können wir in einem solchen Fall dem Nießbraucher die Einkünfte aus V&V zurechnen? Und was ich doch etwas erstaunlich fand, die erste Instanz hat gesagt, nein, das können wir nicht, denn der Nießbraucher steht ja gar nicht im Mietvertrag. Das finde ich etwas merkwürdig, denn wir haben hier eine Personengesellschaft und die Personengesellschaft ist die Vermieterin und der Personengesellschaft gehört auch die Immobilie. Dass ich dann im Mietvertrag stehen muss, erwarte ich ja auch bei einem Personengesellschafter nicht. Und deswegen hat auch der BfH zu Recht gesagt, nee, darauf kommt es nicht an. Ähnliche Rechtsprechung wie bei den GmbH-Anteilen.
Was für den BfH in diesem Fall maßgeblich war, war die Frage, wer kann das Stimmrecht ausüben, wer kann die Verwaltungsrechte ausüben. Wir können beim Obersatz festhalten, der BfH hat ja gesagt, ich muss grundsätzlich der Rechtsstellung des Gesellschafters angenähert sein. Maßgeblich beim Quotennießbrauch, ich kann es nicht teilen, sind die Stimmrechte. Und wenn ich eine unteilbare Situation habe, muss der Quotennießbraucher die Möglichkeit haben, Entscheidungen des Gesellschafters zu verhindern. Es darf nicht möglich sein, dass der Gesellschafter Entscheidungen alleine trifft. Ich muss als Nießbraucher, um noch irgendwie Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft nehmen zu können, in der Lage sein, zu verhindern, dass der Gesellschafter die Entscheidung alleine trifft, durch ein Vetorecht, durch ein Blockaderecht, je nachdem, wie man es im Endeffekt ausgestalten möchte. Insoweit hat der BfH betont, wie Jens schon gesagt hatte, es kann nicht sein, dass es auf irgendwelche Mietverträge ankommt. Es kann auch nicht sein, dass es darauf ankommt, ob jetzt die Gesellschaft oder die Person drin steht. Maßgeblich ist, kann ich mich in der Gesellschaft durchsetzen? Maßgeblich ist, kann ich auf die Geschicke der Gesellschaft Einfluss nehmen? Und das kann ich im Endeffekt nur durch Stimmrechte, die mir einen Einfluss auf die Gesellschaft geben.
Ich meine, wenn man die Entscheidung liest, wird klar, der BfH möchte, das in schuldrechtlichen Vereinbarungen zwischen Gesellschafter und Nießbraucher geregelt wissen. Also ich meine, man muss ihn so verstehen, wir müssen nicht den Gesellschaftsvertrag anpassen, wir können auch in der Personengesellschaft ohnehin das Stimmrecht nicht spalten, sondern in der schuldrechtlichen Vereinbarung zwischen dem Nießbraucher und dem Gesellschafter, da sollte geregelt sein, der Nießbraucher und der Gesellschafter stimmen sich vor der Gesellschafterversammlung ab, wie abgestimmt werden soll. Und wenn die sich nicht einig werden, dann müssen sie sich halt enthalten.
Diesen Aspekt können wir für die Gestaltung mitnehmen. Wir können grundsätzlich für die Übertragung von Gesellschaftsanteil oder Nießbrauchsrecht festhalten, okay, wir müssen regeln, wer die Stimmrechte hat, wer die Verwaltungsrechte hat. Besondere Regelung, das können wir als Quintessenz aus dem letzten Urteil mitnehmen, muss ich treffen, wenn ich einen Quotennießbrauch habe, quasi zwei Stimmberechtigte, dann muss ich wirklich im Detail regeln, wem stehen die Stimmrechte zu, wer kann wen blockieren und unter welchen Voraussetzungen. Ansonsten habe ich immer das Risiko, dass trotz einer Nießbrauchsgestaltung weiterhin Einkünfte dem Anteilseigner oder Gesellschafter zugerechnet werden. Wenn ich auf ein Nießbrauchsrecht verzichte, welche Folgen hat dieser Verzicht? Ist die Ablösezahlung eine möglicherweise steuerfreie Einkunftsart? Kann ich sie unter irgendetwas fassen, was mir der 2-Einkommensteuergesetz an die Hand gibt? Um das Problem zu skizzieren, wir haben den V, der ist Eigentümer einer Immobilie und überträgt ein Nießbrauchsrecht an der Immobilie an K. Das ist der erste Schritt. Irgendwann denkt sich V, ja, ist ja alles schön, aber ich habe jetzt auch wirklich nicht mehr Lust, den Nießbrauch auszuüben. Lieber K, zahl mir doch gerne einen Ablösebetrag auf das Nießbrauchsrecht. Alternativ könnte K, also könnte V auch einfach verzichten und das unentgeltlich machen. Das sind die beiden Voraussetzungen, die wir unterscheiden. Einmal den unentgeltlichen Verzicht. Da besteht allerdings das Risiko, wenn ich unentgeltlich auf eine Vermögensposition verzichte, dass ich eine steuerpflichtige Schenkung zugunsten des Eigentümers habe. Das hat der BfH auch so in der Vergangenheit entschieden. Spannender, und Jens, du hast es gesagt, aktuell diskutiert, ist die Frage, welche ertragsteuerlichen Konsequenzen habe ich beim entgeltlichen Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht? Der BfH hatte das in der Vergangenheit offen gelassen. Gleichwohl gibt es jetzt jüngere Entscheidungen. Es gibt ja das FG Nürnberg, es gibt das FG Köln und auch am Rand fahrend das FG Münster, die sich dazu in der jüngeren Vergangenheit positioniert haben. Dazu müssen wir allerdings sagen, bei allen Entscheidungen, die ich eben gerade genannt habe, ist das Revisionsverfahren offen, sodass wir da keine endgültige Rechtssicherheit haben. Was das Schöne an diesen Entscheidungen ist, sie deklinieren quasi schulbuchmäßig runter, ob in diesen Fällen eine steuerpflichtige Einnahme durch die Zahlung des Nießbrauchsrechts vorliegen kann. Der Eingang in die Prüfung ist die Frage, greift § 24 ISDG? 24 sagt, zu den Einkünften im Sinne des § 1 Einkommensteuergesetz gehören auch Entschädigungen, die gewährt worden sind als A, Ersatz für entgangene und entgehende Einnahmen oder B, als Aufgabe für die Nichtausübung einer Tätigkeit, die Aufgabe einer Gewinnbeteiligung oder einer Anwartschaft an einer solchen. Jetzt ist Paragraph 24 nicht meist die vertrauteste Norm, deswegen ein, zwei einleitende Worte dazu. Paragraph 24 ist keine eigenständige Einkunftsart. Paragraph 24 baut darauf auf, dass es bereits eine vorhandene Einkunftsquelle gibt und für diese vorhandene Einkunftsquelle nachträgliche Einkünfte bestehen, die jetzt zu berücksichtigen sind. Sinn und Zweck der Regelung ist, dass man vermeiden möchte, dass Einkünfte nicht zugeordnet werden in eine bestehende Einkunftsart, nur weil sie nach Beendigung der Tätigkeit anfallen und man denkt an das Leistungsfähigkeitsprinzip, immer noch Möglichkeit hat, abzuschöpfen, zuzugreifen und dann zu schauen, kann ich die bestehenden Einkünfte einer Einkunftsart zurechnen. Wenn man sich jetzt die Tatbestandsmerkmale anschaut, Entschädigung, Ersatz für entgangene Einnahmen, hat das grundsätzlich einen gewissen Charme, eine Abfindungszahlung unter diesen Tatbestand zu subsumieren. Eine Entschädigung ist grundsätzlich etwas, was gezahlt wird, weil ich eine Einkunftsquelle verliere und die Entschädigung muss meinen Schaden kompensieren. Wenn wir jetzt die Fälle nehmen, ich habe ein Nießbrauchsrecht und lasse mich da auszahlen, bekomme eine Abfindungszahlung, spricht auf den ersten Blick relativ viel dafür, dass ich eine steuerpflichtige Entschädigung habe, die nach auch dann in meiner Einkommensteuererklärung zu berücksichtigen ist. Das haben allerdings jüngere Entscheidungen in Zweifel gezogen. Das FG Nürnberg und auch das FG Köln flankierend haben gesagt, ich habe nur eine Entschädigung für entgangene Einnahmen, wenn mir in der Vergangenheit auch Einnahmen zuzurechnen sind. Da sind wir wieder beim vorangegangenen Punkt. Waren in den entschiedenen Fällen eigentlich die Einnahmen dem Nießbraucher zuzurechnen? Beim FG Köln wurde das verneint. Warum wurde das verneint? Beim Fall des FG Köln hatte nur die Mutter ein Nießbrauchsrecht, das sich auf die Ausstellung der Dividende bezog. Weitere Verwaltungsrechte wurden nicht eingeräumt. Da hat das FG Köln unseres Erachtens zu Recht gesagt, das reicht nicht aus, du hast keine Zurechnung, du hast in der Vergangenheit keine Einkünfte nach 20 bezogen, deswegen auch keine 24er Einkünfte.
Das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Ich bekomme Geld für etwas und das FG Köln dekliniert das durch, prüft alle möglichen Tatbestände und kommt dann zum Ergebnis, ja, wir finden keinen Tatbestand. Ne? Damit kann man sicherlich arbeiten und das bestärkt das, was Sie vorhin angesprochen haben. Wenn ich es bewusst so ausgestalte, dass dem Nießbraucher die Einkünfte nicht zuzurechnen sind, muss das nicht immer schlecht sein. Da kann ich im Einzelfall auch durchaus dann damit arbeiten. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, wie ist das jetzt eigentlich, kann ich damit gestalten? Also was wäre jetzt, wenn ich sagen würde, ich verkaufe meinen Anteil ganz billig, behalte mir das Nießbrauchsrecht vor und vereinbare aber gleich mit dem Verkäufer, pass mal auf, das Nießbrauchsrecht, das kannst du mir dann in 5 Jahren auch noch abkaufen für den Preis X.
Ich skippe hier gerade ein bisschen, ja.
Ja.
Da ist, hat auch das FG Köln, hat, weil es ja grundsätzlich die Entschädigung verneint hat, versucht, andere Tatbestände zu finden, die Steuerfreiheit oder die Steuerbarkeit dieser Ablösesumme anzunehmen. Man hat da versucht zu sagen, okay, wenn ich jetzt in der Vergangenheit Einkünfte, sei es 17er, 20er Einkünfte habe und jetzt eine Ablöse bekomme, kann ich dann nicht eigentlich so der Ansatz des FG Köln argumentieren, dass das nachträgliche Einkünfte sind, die dann meiner ursprünglichen Tätigkeit zuzuordnen sind? Da hat das FG Köln gesagt, jedenfalls in unserem Fall nein. Warum? Weil die Bestellung des Nießbrauchsrechts und die spätere Ablöse des Nießbrauchsrechts zwei verschiedene Sachverhalte waren und ich kein rückwirkendes Ereignis, so der Anknüpfungspunkt des FG Köln, der AO habe. Ein rückwirkendes Ereignis hätte ich nur, das ist ja der Fall, den wir eben skizziert haben, wenn diese Ablöse im ursprünglichen Nießbrauch oder in der ursprünglichen Nießbrauchsbestellung bereits angelegt war. Deswegen sehen wir es eigentlich relativ risikobehaftet, wenn wir sagen, wir machen einen Vertrag, ich bestelle ein Nießbrauchsrecht und in 5 oder wenn wir es sauberer machen würden, um andere Unwägbarkeiten zu umgehen, in 11 Jahren würde ich für diesen Nießbrauch eine Ablösesumme in Höhe von X bekommen. Da besteht auch nach den Entscheidungen von FG Köln, FG Nürnberg ein großes Risiko, dass ich mir damit ungewollte Einkünfte produziere.
So, das heißt letztlich, ne, ich muss eigentlich unterscheiden, habe ich von Anfang an die Übertragung gewollt? Und ist das auch irgendwo dokumentiert, dann habe ich sicherlich ein Risiko, dass man mir den Verzicht oder das Entgelt für den Verzicht auf das Nießbrauchsrecht als Entgelt für die Übertragung der GmbH-Anteile oder der Gesellschaftsanteile anrechnet, dass ich die also versteuern muss. Wenn ich hingegen das Nießbrauchsrecht ernsthaft vereinbare und sage, eigentlich möchte ich den Nießbrauch zurückbehalten und dann irgendwann einen ganz neuen Entschluss fasse, jetzt brauche ich es nicht mehr, jetzt bin ich anderweitig gut versorgt oder was auch immer und verkauft das jetzt, dann dürfte es wohl so sein, dass ich insoweit, jedenfalls nach der Instanzrechtsprechung, steuerfreie Einkünfte
generiere. Da hat auch, ist mal das FG Köln darauf hingewiesen, in dem Entscheidungsfall war es so, man hat das Nießbrauchsrecht bestellt und es gab dann irgendwann Zwist zwischen den Gesellschaften und dem Nießbraucher und das war von Anfang an nicht absehbar und um Konflikte zu vermeiden, um dem aus dem Weg zu gehen, hat denn die Nießbraucherin, die Mutter, gesagt, ich möchte das alles nicht mehr, wir übertragen die Anteile, ich verzichte auf meinen Nießbrauchvorbehalt und hat dadurch die Ablöse getätigt. Was jetzt passieren würde, wenn wir es anders gestalten, wenn wir es bereits in den Vertrag schreiben, ist bisher nicht abschließend geklärt. Allerdings sehen wir hier, wie gesagt, ein hohes Risiko, dass man damit hinten überfallen würde.
Insbesondere ne, wegen dieses FG Köln-Urteils, wo das FG Köln das prüft ne, und sagt, also, beziehungsweise da hatte die Finanzverwaltung, glaube ich, sogar so argumentiert und hat gesagt, also, sag mal, ist das nicht ein rückwirkendes Ereignis? Ist das nicht eigentlich Kaufpreis für die GmbH-Anteile? Das FG Köln sagt, nein, es ist kein rückwirkendes Ereignis, denn um Kaufpreis für die GmbH-Anteile sein zu können, müsste es im Kaufvertrag angelegt sein und das hatte man in dem Fall nicht.
Da muss man gucken, wie sich die Rechtsprechung entwickelt, wie vor allem der BFH mit der Frage des rückwirkenden Ereignisses umgeht. In der Vergangenheit kann man da eigentlich sagen, dass der BFH relativ streng war für die Voraussetzung, ist irgendetwas im ursprünglichen Geschäft angelegt. Habe ich da Dokumentation, Worst Case, ich schreibe es wirklich in den Vertrag. Anderweitig ist die Frage, gibt es Dokumentation außerhalb, auf die ich mich stützen kann, um das zu belegen. Die weitere Frage ist, das FG, die beiden FGs hatten verneint, dass ich ein rückwirkendes Ereignis habe, sprich die spätere Zahlung meine eigentlich unentgeltliche Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt entgeltlich macht. Da kann man sich, wenn es im Streitfall dazu kommt, sicherlich auch noch vortrefflich drüber streiten. Die Gerichte, vor allem das FG Köln, spricht da unseres Erachtens zu Recht davon, dass ich eigentlich, wenn ich ein rückwirkendes Ereignis habe, in die ursprüngliche Übertragung rein muss. Und das ist meist, je nach Einzelfall, auch ein Zeitraum, der durchaus festsetzungsverjährt sein
kann. Ja, wo man dann mit 175 reinkäme. Also da käme man dann leider rein. Es sei denn, auch bei dem rückwirkenden Ereignis habe ich ja nur eine begrenzte Zeit, das danach zu erheben.
Die weitere Frage, die man sich stellen kann, wenn ich jetzt nicht in die Vergangenheit komme, habe ich ein selbstständiges Veräußerungsgeschäft durch die Ablösung. Kann das sein oder habe ich nicht bereits in der Vergangenheit das zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentum vom eigentlichen ursprünglichen Anteilsinhaber auf einen neuen Anteilseigner übertragen? Oder, was dem schädlich oder gegenüberstehen würde, habe ich durch die Nießbrauchsbestellung nicht eventuell wirtschaftliches Eigentum behalten, dass ich dann diskutieren könnte, ob nicht durch die Aufgabe des Nießbrauchsrechts eine Übertragung vorliegen könnte. Das Gesetz der 39 AO sagt uns, wirtschaftliches Eigentum, ich brauche grundsätzlich eine Rechtsposition, die mir nicht gegen meinen Willen entzogen werden kann. Ich muss die mit dem Anteile verbundenen wesentlichen Rechte ausüben können und ich muss auch gleichzeitig das Risiko von Wertminderungen tragen und die Chance haben, an Wertsteigerung zu partizipieren. Ob das der Fall ist, kann ich nur durch eine Gesamtbetrachtung herausfinden. In den entschiedenen Fällen war es so, dass durch die Übertragung des Anteils unter Nießbrauchsvorbehalt bereits das wirtschaftliche Eigentum an den neuen Eigentümer gegangen ist. Die Gerichte sagen, allein das Gewinnbezugsrecht und eine Stimmrechtsvollmacht reicht nicht aus, um ein wirtschaftliches Eigentum beim Niesbraucher zu begründen. Das mag auf den ersten Blick verwundern, weil man eigentlich denkt, okay, bin ich jetzt an den Gewinn beteiligt? Gewinnbezugsrecht, ja, spricht einiges für. Kann ich darauf Einfluss nehmen? Stimmrechtsvollmacht wäre auch ein gutes Argument. Aber wenn man jetzt die konkreten Begebenheiten des Falles anguckt, ich habe, wenn ich etwas übertrage, auch durch den neuen Anteilseigner die Möglichkeit, dieses Wirtschaftsgut am Markt zu positionieren. Ich kann es weiter veräußern, da kann mir der Niesbraucher grundsätzlich nicht reingrätschen. Im Entscheidungsfall war es so, dass ich auch als Anteilseigner neben dem Niesbraucher noch mein Stimmrecht ausüben konnte. Das heißt, ich kann auch noch auf die Geschicke der Gesellschaft Einfluss nehmen. Und was für die Gerichte maßgeblich war, ich habe ja von dem Anteil aus grundsätzlich laufende Gewinne und stille Reserven Veräußerungserlöse. Der Niesbraucher als solcher ist an den stillen Reserven nicht beteiligt, der Anteilseigner schon. Damit habe ich auch für den Anteilseigner grundsätzlich die Möglichkeit, an Steigerung oder Minderung des Anteils, des Wertes des Anteils zu partizipieren. Einen neuen Aspekt hat überraschend, aber eigentlich sehr spannend, das FG Münster in den Ring geworfen. Das FG Münster hat sich die Frage gestellt, abseits von den eben genannten Tatbeständen, könnte ich nicht eigentlich durch die Ablöse des Niesbrauchsrechts ein privates Veräußerungsgeschäft haben? Private Veräußerungsgeschäfte sind insbesondere solche Geschäfte, bei denen ich ein Wirtschaftsgut, das jetzt nicht in § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannt ist, also nicht Immobilien- oder grundstücksgleiche Rechte, veräußere und der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Da kann man, wenn man die Norm so liest, erstmal denken, ein Jahr, das ist nicht viel, der Niesbrauch ist meist länger bestellt, falle ich überhaupt darunter? Das FG hat ausgeführt, also FG Münster, FG Köln hat sich da angeschlossen und gesagt, okay, ein Niesbrauchsrecht ist erstmal ein anderes Wirtschaftsgut. Ich kann das Niesbrauchsrecht selbstständig einlegen, deswegen kann ich es auch entnehmen. Es ist damit grundsätzlich kann grundsätzlich Gegenstand eines Veräußerungsgeschäfts sein. Eine große Warnlampe muss angehen, wenn ich das Niesbrauchsrecht zur Erzielung von Einkünften benutze. Da sagt uns das Gesetz, wenn ich das tue, habe ich nicht die einjährige Frist, sondern eine zehnjährige Haltefrist parallel zur Norm, zum Absatz zur Nummer 1 und damit auch ein größeres Risiko, einen Veräußerungstatbestand zu verwirklichen. Die spannende Frage ist, habe ich eine Veräußerung? Wenn ich jetzt das Niesbrauchsrecht aufgebe, veräußere ich irgendetwas, geht etwas auf einen anderen über? Das FG Münster sagt, wichtig ist, dass ich einen Rechtsträgerwechsel habe. Wenn wir uns die zivilrechtlichen Ausgestaltungen des Niesbrauchsrechts angucken, würden wir das verneinen. Das Niesbrauchsrecht ist nicht übertragbar und erlischt auch mit dem Tod des Niesbrauchers. Das heißt, das Niesbrauchsrecht geht unter und ich habe keinen Rechtsträgerwechsel. Vielmehr hat dann der Eigentümer einen nicht mehr mit einem Niesbrauch belasteten Gegenstand. Was es in dieser Sphäre noch gibt, ist der sogenannte veräußerungsähnliche Vorgang. Veräußerungsähnlich heißt, ich bekomme ein Entgelt dafür, dass ich einen Vermögensgegenstand endgültig aufgebe. Wenn wir uns das Vorgesagte angucken, könnten wir überlegen, ja, spricht einiges dafür. Ich bekomme Geld dafür, dass ich mein Niesbrauchsrecht nicht mehr ausübe. Problem ist, ist ein solcher veräußerungsähnlicher Vorgang auch von 23 erfasst oder müsste ich hier analog tätig werden? Das FG Münster sagt, nein, es ist nicht erfasst. Wenn wir in den Wortlaut gucken, da steht Veräußerung, veräußerungsähnlicher Vorgang. Das finde ich da nicht wieder, das kann nicht sein. Ein weiterer Aspekt für das FG Münster war, 23 ist eine Sondervorschrift. Ich habe eigentlich private Einnahmen, die nicht versteuert werden. Damit bricht 23 unter besonderen Voraussetzungen. Aufgrund dieses Ausnahmecharakters der Vorschrift kann ich eine Analogie, in diesem Fall zu Lasten des Steuerpflichtigen, nicht bilden. Wenn wir uns den 23 weiter angucken, hat der Gesetzgeber in der jüngeren Vergangenheit auch verschiedene Aspekte der Veräußerung gleichgesetzt, sei es Einlage oder ins Privatvermögen raus, ins Privatvermögen wieder rein und hat ausdrücklich in dem § 23 Absatz 1 Satz 5 geschrieben, dass diese Vorgänge als Veräußerung gelten und auch zu besteuern sind. Damit, so das FG Münster unseres Erachtens zu Recht, kann ich in diesem Fall keine Veräußerung annehmen, keinen veräußerungsähnlichen Vorgang in die Norm hereinlesen, sodass auch unter diesen Aspekten eine Ablösezahlung des Niesbrauchs steuerfrei wäre. Ein weiterer Aspekt in dieser Frage, habe ich weitere Einkünfte, ich habe noch sonstige Leistungen, die mir bei § 22 als Einkünfte zugerechnet werden können. Das Einkommensteuergesetz versucht ja eigentlich alles, was ich an Leistungsfähigkeit habe, abzuschöpfen. Das können wir vielleicht kurz fassen. Da sagt der BFH in ständiger Rechtsprechung, von diesen sonstigen Einkünften sind Einkünfte ausgenommen, die ich durch die endgültige Aufgabe eines Vermögensgegenstands habe. Und das ist ja quasi unsere Ablöse auf das Nießbrauchsrecht in Reinform. Damit komme ich, so der BFH in ständiger Rechtsprechung, nicht weiter.
Das heißt jetzt zusammengefasst doch eigentlich, wenn mir die Einkunftsquelle zuzuordnen ist, dann muss ich auch die Einkünfte aus dem Verzicht des Nießbrauchs versteuern.
Genau.
Dann bin ich in § 24 als nachlaufende Einkünfte. In den anderen Fällen finden die Instanzgerichte bislang keine einschlägige Norm, die zu einer Besteuerung führt. Das heißt, wenn ich das Nießbrauchsrecht bewusst so ausgestalte, dass mir die Einkünfte nicht zuzurechnen sind, habe ich die Chance jedenfalls, gesichert ist das alles noch nicht, mit dem Entgelt für den Verzicht steuerfreie Einkünfte zu generieren. Die Frage ist jetzt, und das wäre dann, glaube ich, die letzte Folie für heute, was passiert jetzt eigentlich bei dem, der die Abfindung zahlt? Also der Gesellschafter, der jetzt die Abfindung dafür zahlt, dass ich als Nießbraucher auf mein Nießbrauchsrecht verzichte.
Genau, das ist eine Frage, die vom BFH auch entschieden wurde. Der BFH hat bereits in der Vergangenheit gesagt, wenn ich jetzt eine Ablöse zahle als ursprünglich Beschenkter, dann habe ich durch die Ablösung nachträgliche Anschaffungskosten auf meinen Anteil. Eine spannende Frage, die sich das FG Nürnberg gestellt hat oder auch von dem Finanzamt diesem Verfahren vorgetragen wurde. Ja schön, wenn ich jetzt nachträgliche Anschaffungskosten habe, habe ich ja einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Vorgang. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Das FG Nürnberg hat gesagt, wiederum unseres Erachtens mit guten Argumenten, es gibt kein Korrespondenzprinzip. Ich habe das Prinzip der Individualbesteuerung. Ich muss auf die Besteuerung jeder einzelnen Person gucken. Nur weil ich jetzt beim Zahlenden nachträgliche Anschaffungskosten habe, heißt das nicht, dass ich daraus zwingend eine entgeltliche Übertragung beim Nießbrauchsberechtigten oder vielmehr vormals Nießbrauchsberechtigten haben kann.
Und dass ich also am Ende eigentlich das Beste aus beiden Welten habe, und das ist dann vielleicht auch ein schönes Ende der heutigen Veranstaltung, derjenige, der das Entgelt bekommt, muss nichts versteuern. Derjenige, der das Entgelt zahlt, kann es trotzdem in Form von Anschaffungskosten irgendwann mal steuerlich geltend machen. Die Rechtslage hat man ja sehr, sehr selten, aber so jedenfalls der aktuelle Stand der FG-Rechtsprechung zum Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht. Damit sind wir durch. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie wieder dabei waren. Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen und Wiederhören bei einem der nächsten Steuertalks. Vielen Dank und schönen Abend.
Vielen Dank.